Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ja, das ist ein Satz, der häufig dem ehemaligen Chef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, zugeschrieben wird. Der war mal in Deutschland in der Zeit, als es quasi so ganz heftig, turbulent war zum Zeitpunkt des Endes der DDR, also kurz vorher. Und er ist da von Journalistinnen und Journalisten interviewt worden. Und das Interessante ist, er hat diesen Satz so eigentlich gar nicht gesagt. Das ist quasi so daraus gemacht worden. Also die Deutschen haben selbst dieses Originalzitat von Gorbatschow verändert und haben da ein Bestraftwerden reingepackt. Gorbatschow hat gesagt, Gefahren warten nur auf diejenigen, die nicht auf das Leben reagieren. Und ich möchte mal am Anfang dieser heutigen Podcast-Folge diese genauere Bedeutung oder diese, ja, ich finde, das hat sowas Feineres, wenn man das Originalzitat und nicht das verfälschte Zitat sich anschaut. Und das möchte ich heute mal so ins Zentrum stellen. Also auf das Leben reagieren und dann die Gefahren. Also es geht hier nicht um Bestrafung, sondern es geht um den Umgang mit Veränderung. Es geht um den Umgang mit dem, was gerade passiert, dem, was lebendig ist. Und es ist nicht gefährlich, wenn wir darauf reagieren, was sich lebendig anfühlt. Gefährlich wird es dann, wenn wir das eigentlich ignorieren und uns davon nicht berühren lassen. Ja, ich habe ja schon einige Podcast-Folgen gemacht, so zum Thema Selbstwertgefühl. Du kannst auch mal in die Suche gehen und dort mal dich ein bisschen umschauen. Da wird eigentlich ein ganz ähnliches Thema so auf einer sehr persönlichen Ebene diskutiert. Also auf einer psychologischen Ebene, wo es um Einzelpersonen geht. Also darum, wie du als einzelner Mensch so mit dir selbst in Kontakt kommen kannst, dass du ja im Grunde genommen dich selbst zu mögen beginnst. Und letztlich hat dieses dich selbst mögen, also wenn du dich beginnst, selbst zu mögen, dich selbst zu lieben, anzunehmen, was bei dir da ist an Gedanken, Gefühlen, Empfindungen, Phänomenen in deiner Innenwelt, wenn du das annehmen kannst, dann bist du auch nach außen hin nach und nach ein anderer Mensch und dann verändern sich auch deine Beziehungen und die Strukturen, in denen du lebst. Also dann machst du nicht mehr alles sozusagen einfach mit, sondern du beginnst dein Leben selbst zu gestalten, sodass es dein Leben wird. Die heutige Podcast-Folge soll das Ganze aber mal wie aus einer umgekehrten Perspektive anschauen, also vor allem aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Es ist aber im Grunde dasselbe Thema, das quasi spiegelbildlich nur von der anderen Seite her betrachtet wird. Also, was sind eigentlich so Mechanismen, die gelingende Veränderung verhindern und warum erzeugt es dann so ein Gefühl von Unsicherheit und wie können wir eigentlich Unsicherheit letztlich, ich würde nicht sagen verhindern, aber wie können wir damit umgehen? Also wie können wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft, auch als kleinere Gruppe damit umgehen? Und ich möchte mal so aus diesem Beispiel der Veränderungen in der DDR so ein, zwei vielleicht Grundprinzipien ableiten, weil ich finde, da ist das so richtig gut gelungen tatsächlich. Also das ist ein riesiges, dickes Beispiel für gelingende gesellschaftliche Veränderung. Und ich muss sagen, das ist auch so ein Thema, was mich selbst total berührt. Ich bin ja selbst in Thüringen geboren, aber das war damals, also diese rechtliche Kategorie Thüringen gab es damals noch gar nicht, weil ich da eben auch in der DDR aufgewachsen bin bis zu meinem 10. Lebensjahr. Und das alles so wirklich auch live miterlebt habe. Also in so einem ganz jungen Lebensalter, ich weiß nicht, da ist man sehr berührbar. Und das sind so die allerersten wirklich politischen Erinnerungen, die ich habe. Ja, die letzten Jahre der DDR und dann auch die sogenannte Wende. Wobei ich würde es gar nicht als Wende bezeichnen. Das ist auch wieder so ein Begriff, wo ich finde, dass die Deutschen Dinge ein bisschen vereinfachen, so in dem allgemeinen Sprachgebrauch, weil eine Wende ist ja sowas wie eine Umkehrung, ja, wo man etwas macht und dann das Gegenteil davon. Und ich finde aber, dass solche Gegenteilwendungen sind meistens nicht adaptiv und also das heißt, sie führen nicht ins Gelingen, sondern die machen einfach nur dasselbe, nur umgekehrt und dann läuft es auch wieder in eine Enge hinein oder in eine Struktur, wo man dann früher oder später wieder nicht mit klarkommt. Ja, der Anlass für diese Podcast-Folge ist, ich habe mir jetzt einige Dokus angeschaut, die aus dieser damaligen Zeit stammen, also kurz nach 1990 ausgestrahlt wurden und wo ganz viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen noch interviewt wurden, die das noch so ein bisschen, wo man diese Atmosphäre noch spürt und natürlich auch die Aufnahmen damals, die währenddessen gemacht wurden, gezeigt wurden. Und was mir so in diesen Aufnahmen immer wieder auffällt, sind so ganz bestimmte Merkmale, die etwas mit Trennung zu tun haben. Ich glaube, dass es in der DDR so weit gekommen ist, dass Dinge so schlimm nicht mehr funktioniert haben, hat ganz viel zu tun mit einer Trennung von Wirklichkeit und dem offiziellen, ja, der offiziellen Kommunikation. Und das kann man so in ganz vielen Beispielen sehen. Also einmal beispielsweise wurde getrennt die wirtschaftliche Wirklichkeit von dem, wie es tatsächlich war. Tatsächlich war es so, dass ja die Wirtschaft nicht gut funktioniert hat. Das muss man so sagen. Natürlich, klar, die DDR hatte im Vergleich zu den ganzen anderen europäischen Staaten des Ostblocks immer noch die beste Wirtschaft. Aber ja, im Vergleich beispielsweise mit der BRD war das natürlich einfach sehr, der Lebensstandard einfach sehr viel geringer. Und gleichzeitig hat aber die DDR-Führungsebene, also die Menschen, die Macht hatten, haben eigentlich eine ganz andere Geschichte erzählt. Die haben gesagt, wir sind super, wir haben wieder den Plan erfüllt und übererfüllt. Also es gab so Pläne, das war ja eine Planwirtschaft, wo man nicht selbst agiert hat in Eigenverantwortung, sondern wo von oben her ein Plan erstellt wurde, was wird gebraucht und das wurde dann produziert. Und ja, dann gab es eben diese Planerfüllungsquoten und da wurde immer so ein Narrativ in den Medien verbreitet von, hey, hier, wir sind toll, wir machen das richtig, richtig gut. Und die Realität ist aber eine andere gewesen. Also die Realität war, dass es immer wieder bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Güter nicht gab. Ich erinnere mich aus einer Doku, so eine lustige Geschichte, da gab es quasi keine Unterhosen in der DDR und dann musste sich der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker selbst darum kümmern, dass irgendwie Unterhosen hergestellt werden oder dass Materialien dafür beschafft werden. Und wenn man sich mal überlegt, wie absurd ist das denn bitteschön, dass ein Politiker oder der oberste Politiker eines Staates sich darum kümmert, dass die Menschen Unterhosen haben. Aber das war DDR, also das ist wirklich ein Beispiel, das ist wirklich so passiert. Und ja, ein zweites ganz gravierendes Beispiel für eine Trennung ist so diese Abschirmung der Machthabenden vor diesen Missständen. Also die Bürgerinnen und Bürger, die haben das natürlich gemerkt. Also und in dem Beispiel jetzt mit den Unterhosen, da hat natürlich Erich Honecker auch davon erfahren, weil er eben einen Brief auf seinen Schreibtisch bekommen hat, wo das dann stand. Aber normalerweise haben die das nicht gemerkt. Und das ist vielleicht tatsächlich so ein merkwürdiger Mechanismus, den es nicht nur in der DDR gab, nämlich, dass man einfach schön dastehen möchte. Also wenn irgendwo Erich Honecker zu Besuch kam und sich irgendwo zum Beispiel zu einem Fest oder so gezeigt hat oder eine Fabrik besichtigt hat, dann haben natürlich die Leute alles geschmückt und haben sich von ihrer schönsten Seite gezeigt und waren nett zu ihm und haben ihm gedankt. Und ja, da steckt natürlich auch so ein bisschen Angst drinnen. Also dieser Mann der war ein Diktator und er hatte natürlich die Macht, Menschen richtig, richtig in die Scheiße zu reiten, ins Gefängnis zu bringen oder so. Oder die Menschen, die hinter Honecker standen, haben das dann übernommen. Also wer da irgendwas Abweichendes gesagt hat, was dem allgemeinen Narrativ nicht entsprochen hat, der war in richtig großer Gefahr. Und das heißt natürlich, dass nach vorne hin alles schön aussah tatsächlich. Und auch zum Beispiel Honecker und viele Parteifunktionäre, also Machthaber, haben ja nicht direkt in Berlin gewohnt, sondern ein bisschen außerhalb in so einer Waldsiedlung. Und die sind dann jeden Tag mit einem Team von Chauffeursfahrzeugen dann reingefahren worden nach Berlin. Und zum Beispiel diese Strecke, also wo die da immer lang gefahren sind, da war es auch so, dass da die Häuserfassaden schön aussahen, dass da alles ordentlich war, damit eben der Staatsratsvorsitzende nicht mitbekommt, wie es im Rest der DDR aussieht. Und das war so ein allgemeines Prinzip, dass die Dinge sozusagen ja getrennt gehalten wurden. Also das Schlechte, das, wo man sieht, wie es wirklich ist, oder vermeintlich Schlechte, ja, also die Wirklichkeit wurde einfach ferngehalten und es wurde ein geschöntes Bild gezeigt. Und hier passiert systematisch eine Trennung. Und mich wundert es gar nicht, dass Menschen wie Erich Honecker oder auch Margot Honecker, von der ich auch so ein Interview dann gehört habe, die haben wirklich geglaubt, dass es gut läuft in der DDR. Das ist nicht so, dass die aus einer Boshaftigkeit das irgendwie ignoriert haben oder so, sondern ich glaube tatsächlich, die sind mit diesen Bildern in eine andere Wirklichkeit, in eine virtuelle Wirklichkeit einer prosperierenden DDR versetzt worden von ihrer Umgebung und die haben das einfach nicht gecheckt, wie es wirklich ist, weil alle Angst hatten, ihnen die Wirklichkeit zuzumuten. Dann ein zweiter Faktor, wo ich glaube, der wirklich dazu beigetragen hat, dass das in der DDR so schlimm wurde, war quasi, dass abweichende Meinungen nicht einfach als Bereicherung oder als Möglichkeit, was zu lernen, gesehen wurden, sondern in der politischen Doktrin war das so, das waren quasi Feinde der DDR. Also, und das ist natürlich schwierig, wenn man jemanden, der Dinge anders sieht, als Feind bezeichnet, weil mit einem Feind geht man nicht in Kommunikation, da geht man nicht in Kontakt. Mit einem Feind spricht man nicht, sondern Feinde versucht man loszuwerden oder zu vernichten. Und ja, diese Trennung, also es ist nochmal eine andere Art von Trennung im Grunde genommen, wo Menschengruppen kategorisiert werden in, naja, Leute, die man gerade so noch halten kann oder wo man noch irgendwie versuchen kann, irgendwas mit denen gemeinsam hinzubekommen, hin zu einem Feind. Und das wird besonders deutlich am Beispiel von Wolf Biermann. Da gibt es übrigens auch ein tolles Podcast-Interview bei Alles Gesagt, bei dem Zeit-Podcast, also 7 Stunden. Und da erzählt er auch so seine Geschichte. Und da merkt man richtig so dieses Rüberkippen in diese Feindesrolle. Am Anfang war es noch so, dass er eigentlich noch drinnen war und vielleicht sogar erzählt er so eine Rolle hätte bekommen können innerhalb der DDR, wo er ein ganz berühmter Musiker, ein ganz berühmter Künstler hätte werden können, wenn er mehr innerhalb dieses Narrativs, das wie die DDR kommuniziert hat, ausgerichtet geblieben wäre. Aber das hat er nicht gemacht. Es gab sogar Gespräche mit Margot Honecker, erzählt er so, wo sie ihn versucht hat, nochmal zu überzeugen. Und auch hier merkt man, sie ist wirklich selbst überzeugt, dass das eine gute Sache ist. Und man merkt aber gleichzeitig, dass Wolf Biermann also in keiner Sekunde darüber nachdenkt, sondern als Margot Honecker ihn da besucht in seiner Wohnung, auf dem Sessel sitzt, in seinem WG-Zimmer, dass eigentlich die Trennung da schon vollzogen ist. Sie sitzt nämlich auf der ganz vordersten Kante 2 Stunden lang in diesem Sessel und lehnt sich da gar nicht rein. Also man merkt es vielleicht schon an der Schilderung der Körpersprache, dass da eigentlich auch schon diese Trennung passiert und oder vorweggenommen wird. Und eigentlich passiert sie dann, als Wolf Biermann bei einem Konzert nach Köln, zu einem Konzert nach Köln reist, also in den Westen, und dann nicht mehr zurück darf. Also er wird dann ausgebürgert. Er ist dann Feind der DDR, weil er eben anders denkt. Und da passiert eben auch diese Trennung wieder. Also das heißt, jemand, der andere Gedanken hat, was ja erstmal nichts Gefährliches ist, dann denkt, da ist ein Gedanke ist ja nur ein Gedanke. Der hat ja keine materiellen Auswirkungen, würde ich mal so sagen, sondern das ist was, was in unseren Köpfen geschieht. Und dennoch wird hier eine Kategorie aufgemacht für diese Menschen, die diese anderen Gedanken in Köpfen haben, wie jemand, der ein Feind, wie jemand, der im Krieg mit einer Waffe vor mir steht und mich angreift, so, was ja eigentlich ein Feind ist, so im ursprünglichen Sinne dieses Wortes. Und das ist natürlich ein Faktor, der direkt ins Misslingen führen muss. Wie gelingt jetzt Veränderung auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf einer zwischenmenschlichen Ebene? Und um uns diese Frage zu beantworten, können wir einfach erstmal diese Dinge, die ich bisher beschrieben habe, umdrehen. Also erstmal ist wichtig, wirklich die Wirklichkeit an sich ranzulassen, also sich wirklich zu informieren über das, wie die Dinge sind. Also keine abgeschirmte Realität zu konstruieren, sondern hinzuschauen. Also da, wo es auch weh tut, da hinzuschauen. Nicht nur sich mit schönen Dingen zu beschäftigen, sondern auch die Emotionen auszuhalten oder mit diesen Emotionen zu sein, die ausgelöst werden, wenn man die Wirklichkeit in ihrer Härte oder in ihrer ungeschönten Realität tatsächlich an sich ranlässt. Dann geht es darum, eben Menschen, die anders denken, nicht zum Feind zu machen, ganz einfach, also ihnen zuzuhören, letztlich Räume zu schaffen dafür, dass sowas wie eine Dialektik entstehen kann. Dialektik ist ein ganz altes Kommunikationsprinzip. Das hat schon Hegel, der Philosoph, vor 200 Jahren oder so entwickelt. Also es ist oder eigentlich auch vorher schon im Grunde in der griechischen Antike gab es diese Idee schon, dass wir, wenn wir wirklich Demokratie wollen, dann müssen wir verstehen, dann müssen wir zulassen, dass es eben nichts Schlimmes ist, wenn jemand genau anders denkt oder ganz anders denkt als wir, sondern dass es dadurch eine Bereicherung gibt, eine Bereicherung entstehen kann für die gesamte Gesellschaft, aber man muss Räume dafür schaffen, dass man da wirklich zuhört und dass man das wirklich versteht. Und da, was da helfen kann, ist zum Beispiel wirklich sowas wie aktives Zuhören. Also, dass man nicht unbedingt sofort antwortet auf die Argumente des andersdenkenden Gegenübers, sondern dass man es erstmal in eigenen Worten formuliert. Was habe ich jetzt von dir verstanden? Dass man Geschwindigkeit rausnimmt. Ja, und so eine ganz alte, bewährte Technik ist da so das aktive Zuhören. Also, ich sage es eben in meinen eigenen Worten, was ich von dir verstehe. Und dann sagst du mir, ob du das Gefühl hast, dass ich dich wirklich verstehe. Und wenn, bevor du nicht das Gefühl hast, dass ich dich wirklich verstehe, antworte ich noch nicht drauf. Und erst dann antworte ich mit einem eigenen Gegenargument. Und wenn man das so langsam und systematisch macht, also wirkliche Begegnungsräume schafft in der Kommunikation, ja, dann kann Veränderung gelingen. Dann ist natürlich wichtig, auch Bedürfnisse nicht, also Antworten auf Bedürfnisse nicht überstülpen. Das ist ja auch was in der DDR so eigentlich immer gemacht wurde, dass man im Rahmen von dieser Planwirtschaft gedacht hat, dass man die Bedürfnisse der Menschen verstehen kann und auch mit so einem Plan von oben her beantworten kann. Und das hat sich natürlich so gezeigt, das geht gar nicht. Also die Bedürfnisse von Menschen sind so unterschiedlich und so individuell, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, ja, von oben verordnet diese Bedürfnisse zu beantworten, sondern gib's aus der Hand, lass es die Menschen selbst entscheiden, selbst in die Hand nehmen, wie Bedürfnisse beantwortet werden sollen. Also es bedeutet eben nicht das Gleiche für alle. Das wäre auch so ein Prinzip, wie Veränderung gelingen kann. Es muss nicht so sein, dass alle dasselbe bekommen. Ich finde, hier ist auch eine Grenze des Gerechtigkeitsbegriffs. Also Veränderungen müssen nicht unbedingt in diesem Sinne gerecht vonstatten gehen, sondern es geht vor allem darum, dass Menschen ihre eigenen Bedürfnisse erkennen und dass sie genau das bekommen, was sie wirklich brauchen. Dass sie nicht das bekommen, was alle anderen auch bekommen, ja, das wäre Gerechtigkeit, sondern dass sie das bekommen, was sie wirklich brauchen. Und hier kommen wir natürlich wieder in eine Ebene rein, wo ich glaube, dass auch psychologisches oder ja, vielleicht sogar psychotherapeutisches Handeln notwendig ist, weil wir natürlich manchmal auch so Scheinbedürfnisse haben, also wo wir denken, wir brauchen jetzt ganz viel und müssen ganz viel konsumieren und brauchen ganz viele materielle Güter oder so. Und in Wahrheit brauchen wir aber eigentlich ganz was anderes, also zum Beispiel zwischenmenschlichen Kontakt. Und der wird dann eben ersetzt durch ja, Konsumgüter. Und das ist natürlich auch wieder ein Irrweg, aber auch hier ist es so, das kann nur jeder Mensch für sich selbst herausfinden. Ja, also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, dann würde ich sagen, Veränderung gelingt dann, wenn man Selbstorganisation zulässt. Also wenn man zulässt, dass die Dinge sich selbst gestalten dürfen, wenn man nicht von oben her quasi ein Schema oder eine Kategorisierung oder einen Plan über alles drüber stülpt, sondern wenn man Räume dafür schafft, dass die Individualität in so eine Richtung geht, wo Menschen durchaus Dinge gemeinsam machen. Also es geht nicht darum, dass jetzt jeder so nur noch an sich selbst denkt, sondern es geht darum, dass die Art, wie man Dinge gemeinsam macht, dass die selbstbestimmt sein darf. Also dass die Freiheit dafür besteht, sich selbst zu organisieren und dann in kleineren oder auch in größeren Gruppen Dinge gemeinsam anzupacken. Ja, ich möchte jetzt mal in der Meditation dir ein bisschen Zeit geben, um diesen Gedanken Selbstorganisation zulassen, also dass du den mal anwendest auf ein Beispiel, wo es um Veränderung und den Umgang mit Unsicherheit geht in deinem Leben. Das kann quasi eine politische Situation sein, an die du denkst. Es kann aber auch so, ja, ich weiß nicht, eine Familiensituation oder in deiner Arbeit, also überall da, wo Veränderung ansteht und wo das verunsichernd wirkt, sich verunsichernd anfühlt. Und wie könnte dieses, also was glaubst du, wie könnte man dieses Prinzip der Selbstorganisation dort vielleicht mal ausprobieren? Du hast dafür jetzt 3 Minuten Zeit, dir das mal zu überlegen. Ich selber merke immer wieder so in meinem eigenen Leben, dass diese Art von Genauigkeit und ja von Passung, die so einen Ansatz mit sich bringt, das braucht wirklich viel Zeit. Das heißt, es geht darum, vor allem auch zu überlegen, wie kann ich mein Leben so sortieren oder wie können wir gemeinsam unser Leben so sortieren, dass diese Abstimmungsprozesse, wo Bedürfnisse wirklich erkannt werden, wo Bedürfnisse wirklich eingebracht werden, dass diese Abstimmungsprozesse Raum bekommen, also dass man Zeit hat, das einmal für sich selber erstmal klar zu kriegen, was sind denn meine echten Bedürfnisse? Ja, nicht so diese oberflächlichen Konsumbedürfnisse, sondern die wirklich relevanten Lebensbedürfnisse von mir, also dass ich mir das innerlich erstmal klar mache, dafür braucht es eigene Räume, vielleicht auch dialogische Räume, wo mir Menschen einfach zuhören und wo ich das so mit mir selbst im Kontext von diesem Zuhören klar bekommen kann. Das ist das eine. Und das andere ist so dann die dialogischen Räume im Leben, also dort, wo es wirklich dann drauf ankommt, dass ich diese Bedürfnisse benenne, dass ich das einbringe und dort eben dafür irgendwie auch einstehe, dass das so ist bei mir. Also, und das braucht vielleicht so einen gewissen Mut, aber vielleicht verstehst du auch, dass Mut sich immer nur von außen wie Mut anfühlt, von innen her ist es dann vielleicht einfach eine Notwendigkeit. Also vielleicht kommst du auch dahin, dass du, ja, dass es normal wird, dass du deine Bedürfnisse kommunizierst, und machen wir uns nichts vor, ganz viele Menschen, also wir alle müssen das immer wieder üben, auch ich muss das üben und auch lernen teilweise so im Leben, meine Bedürfnisse zu kommunizieren, weil die Systeme, in denen wir leben, die sind ganz oft eben zu grob oder haben noch diese Planstruktur, wie die Planwirtschaft in der DDR sie hatte. Also das gibt es auch heute noch überall auf der Welt, nicht nur hier in Deutschland oder in Ostdeutschland, dass Menschen Pläne machen und dass diese Pläne eigentlich an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen. Das heißt, ja, letztlich, was du tun kannst, ist, versuche, Sätze dir zu überlegen, wie du das anderen Menschen erklären kannst, was du brauchst, was du dir wünschst, und das ist so der Anfangspunkt. Also formuliere in deinem Kopf Sätze, sprich die mal innerlich erstmal vor dir selbst aus und dann probiere sie langsam mal aus. Geh mal hin zu Menschen, die es mit dir gemeinsam angeht, und dann sprich diese Sätze mal so aus, dass Vorschläge daraus werden, ja, und dass du eben von deinem Gegenüber, von den Mitmenschen in deiner Eigenartigkeit gesehen werden kannst.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.